Deutschlandfunk. Länderzeit.
Die Länderzeit am Mittwochvormittag, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Die Rede ist von drastisch steigenden Pflegekosten, von einer Pflegeversicherung, die auf wackeligen Füßen steht, und von der Sorge, dass eine Pflegebedürftigkeit in die Armut führen könnte. Neben dem Pflegenotstand sind es vor allem die Kosten der Pflege, die immer stärker in den Fokus rücken. Längst haben auch ausländische Investoren den wachsenden Pflegemarkt für sich entdeckt. Mit hohen Renditeversprechungen kaufen sie Heime in Deutschland auf als sichere und auch als attraktive Geldanlage. Renditen, die von Pflegebedürftigen oder ihren Angehörigen bezahlt werden müssen. In Bayern hat sich eine Bürgervereinigung entschlossen, dieser Privatisierungswelle etwas entgegenzusetzen. Mit einem Genossenschaftsmodell sollen so Wohnprojekte finanziert werden, ohne dass hohe Profite für Investoren anfallen. Ist das ein möglicher Weg, damit Pflege auf Dauer bezahlbar bleibt? Oder brauchen wir ganz andere Konzepte, angefangen von alternativen Wohn- und Pflegemodellen bis hin zu neuen Finanzierungsformen der Pflegeversicherung? Darüber wollen wir heute reden in der Länderzeit, und natürlich interessiert uns Ihre Meinung. Wie kann bezahlbare Pflege gelingen, gerade bei einer Zahl und einer wachsenden Zahl von Pflegebedürftigen? Und welche Modelle können da helfen? Rufen Sie an, kostenfrei 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine Mail, gerne mit Ihrer Telefonnummer. Dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen hier im Studio ist Sabine Betzing-Lichtenthaler. Sie ist Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Aus Bremen zugeschaltet Professor Heinz Rothgang, Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen. Guten Morgen nach Bremen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und in München im Studio ist Martin Oxler. Er ist Vorstand und Gründer der Maro Genossenschaft, eine Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen. Guten Morgen auch nach München.
Guten Morgen.
Frau Betzing-Lichtenthaler, vielleicht beginnen wir damit, einmal klarzustellen und aufzuklären, wie überhaupt die Pflegekosten zustande kommen, in welchem Maße, wofür was bezahlt werden muss. Was ist das, was Menschen, die ins Pflegeheim kommen, auf den Tisch legen müssen jeden Monat? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, wenn man sich die Pflegekosten anschaut, dann setzen sie sich wirklich aus mehreren Komponenten zusammen. Das eine ist sicherlich immer die Pflegevergütung, was man so landläufig als Pflegesatz bezeichnet. Das heißt, das ist alles rund um die Pflegeleistung, die körperbezogene Pflege, medizinische Behandlungspflege, die Hauswirtschaft und Betreuungsangebote. Dann kommt aber noch der große Bereich Entgelt für Unterkunft und Verpflegung dazu. Das ist ja auch, wenn ich in einer Senioreneinrichtung lebe, sind ja auch das Kosten, die dort entstehen. Dann gibt es noch den Bestandteil der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen. Das heißt, ich muss ja auch investieren in diese Einrichtung. Wir haben die Ausbildungsumlage. Wir wollen ja auch, dass die Altenpflege ausbildungs- und schulgeldfrei eben stattfindet. Und dann gibt es noch Vergütungszuschläge für Betreuungskräfte oder sonstige Zusatzangebote, sodass man wirklich dann nachher ein Gesamtpaket hat, die Kosten, die in der Pflege entstehen. Und die Pflegeversicherung, die greift eigentlich nur für das Thema Pflegevergütung und Ausbildungsumlage. Und alles andere bleibt übrig.
Wenn man da mal in die Bundesländer hineinschaut, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass die Kosten, die man aufbringen muss, wenn tatsächlich ein Angehöriger in die Pflege kommt, sehr, sehr unterschiedlich sind von Bundesland zu Bundesland. Aber es doch möglich ist, dass man für Heim, Unterkunft, Verpflegung schnell mal 2.000 Euro und dann noch, was die Pflegeversicherung eben nicht abdeckt, noch mal 600 Euro im Schnitt auf den Tisch legt. Woher soll das Geld kommen, wenn man schaut, was so an Renten tatsächlich in Deutschland im Schnitt ausgezahlt werden?
Das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen. Es ist auch das, was den Menschen vor allen Dingen Sorge und Angst macht, wenn sie im Alter pflegebedürftig werden, dass dann ihre Rente, ihr Einkommen nicht mehr ausreicht, um diesen Eigenanteil zu bezahlen. Und wir liegen im Schnitt in Deutschland bei rund 1.800 Euro Eigenanteil, der zu zahlen ist. Die Rente muss man ja erstmal aufbringen. Und nicht umsonst sind fast 40% der Menschen in Senioreneinrichtungen in Bezug von Sozialhilfe, ja, weil sie das aus eigenen Mitteln nicht mehr stemmen können. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir hier eine viel stärkere Sicherheit schaffen, dass wir sagen, ihr müsst euch auf einen Eigenanteil verlassen können. Es muss einen fixen Eigenanteil geben. Wir diskutieren ja die Pflegeversicherung immer als Teilkaskoversicherung. Es gibt einen Anteil fix aus Pflegeversicherungsleistungen und darüber hinaus ist alles dein Eigenanteil. Das ist aber eigentlich keine echte Teilkaskoversicherung. Ein Teilkasko ist dann, wenn ich weiß, ich habe einen fixen Eigenanteil, darauf kann ich mich verlassen, das hängt sicherlich ab von meinem Einkommen, was ich habe, etc. Aber alles, was an Leistung darüber hinausgeht, muss doch die Versicherung abdecken. Das heißt, wir werden auch hier, das ist meine feste Überzeugung, zu einem Systemwechsel kommen müssen, auch um Ängste in der Bevölkerung zu nehmen, weil dass wir steigende Eigenanteile sonst zu erwarten haben, das liegt, glaube ich, auf der Hand, weil wir wollen die Pflegekräfte zu Recht besser bezahlen. Wir müssen die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Wir haben mehr Leistungen, die zur Verfügung stehen. Es werden immer mehr Pflegebedürftige sein, sodass die Kosten dort immer mehr steigen werden. Und wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass die Eigenanteile noch weiter steigen.
Professor Ruttgang, Sie haben, ich glaube, es war im März, Ihrem Deutschlandfunk schon mal von einer neuen Kostenwelle gesprochen, die im Bereich der Pflege auf uns zukommen wird. Wie dramatisch in Anführungszeichen oder wie immens wird diese Kostenwelle sein?
Ziemlich dramatisch. Die Frau Ministerin hat das ja gerade auch schon ausgeführt. Es gibt vor allem zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass es teurer werden wird. Das eine ist die Entlohnung von Pflegekräften, die steigen muss und die steigen wird. Und das sehen wir jetzt gerade im Moment, dass Einrichtungen, wenn sie auf Tarifvertrag umsteigen, was jetzt viele Einrichtungen machen, was sie machen müssen angesichts des Pflegenotstands, der Schwierigkeiten, Pflegekräfte zu kriegen, dann gehen die Pflegesätze gern auch schon mal mit einem Sprung um 500-600 Euro hoch. Und so wie die Pflegeversicherung im Moment aufgestellt ist, heißt das, das wird vollkommen von den Bewohnern getragen. Und wir kriegen jetzt immer wieder Rückmeldungen von Bewohnern in Einrichtungen, die sagen, was ist denn hier passiert? Es hat sich nichts geändert an der Pflege. Plötzlich ist mein Eigenanteil um 500 Euro gestiegen. Ich war vor einigen Wochen in Brandenburg etwa, da hat das die Arbeiterwohlfahrt gemacht, flächendeckend umgestiegen auf Tarif. Ja, und da passiert das dann. Mhm. Und das ist der eine Punkt. Der andere ist eben auch schon angesprochen worden, die Personalsituation. Wir wissen, dass wir in Pflegeheimen insbesondere zu wenig Personal haben. Und wir haben auch einen Gesetzesauftrag, bis Juni 2020 da ein neues Personalbemessungsverfahren aus dem Boden zu stampfen, was zweifellos dazu führen wird, dass wir dann mehr Personal auch einsetzen müssen in Heimen. Auch das treibt die Kosten dann nach oben.
Personal, von dem bis heute, glaube ich, noch niemand so genau weiß, wo es denn herkommen wird. Nun haben wir heute, ich habe es gelesen, rund 3,5 Millionen Pflegebedürftige. Die Zahl wird bis 2050, ich glaube, auf 5 Millionen steigen. Professor Ruttgang, spielt das auch noch eine Rolle, wenn es um die Belastung dann auch der Pflegeversicherung geht, dass darüber auch die Kostenwelle nochmal auch deutlich zunehmen wird?
In der Summe natürlich schon und auch wenn es um den Personalbedarf geht, wenn es jetzt um die Kosten für den Einzelnen geht, spielt es natürlich keine Rolle, ob ich nebenan noch ein zusätzliches Pflegeheim hat, das dieselben Probleme hat.
Frau Betzing-Lichtenteller, nun setzen ja viele auf die Pflege zu Hause, weil sie sagen, wir möchten möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben, da gibt es entsprechende mobile Pflegedienste. Ist da der Kostendruck und die befürchtete Kostenwelle eher geringer in Zukunft oder muss man auch damit rechnen, weil natürlich Personalkosten steigen wird, dass auch da das, was der Einzelne dann hinzuzahlen muss, deutlich steigen wird?
Also der Druck ist auch dort vorhanden, weil in der Tat, es fehlen ja die Fachkräfte und es braucht auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und da sind auch die mobilen Anbieter damit konfrontiert. Also die Sorge ist auch da, aber sicherlich noch stärker ausgeprägt bei der stationären Langzeitpflege für Menschen, die sich für den Weg entscheiden oder entscheiden müssen. Aber es ist generell eine Herausforderung für das gesamte Pflegesystem.
Herr Oxler, wir werden gleich noch über Ihr Genossenschaftsmodell sehr ausführlich reden. Aber erstmal die Frage, Kostendruck, bevorstehende Kostenwelle. Rechnen Sie auch damit und erleben Sie es jetzt auch schon vor Ort, dass Sie das, was Sie vielleicht heute auch an Geld nehmen von Ihren Mitgliedern, dass das in Zukunft deutlich steigen wird?
Jetzt ist es bei uns so, dass die ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder Demenzwohngemeinschaften, dass dort ein ambulanter Pflegedienst da ist, der direkt mit den Bewohnern, mit den Mitgliedern abrechnet. Also wir sind da nicht derjenige, der das Geld empfängt. Aber natürlich rechnen auch wir mit einem erhöhten Kosten. Der Pflegeberuf muss attraktiver gemacht werden und er wird mit Sicherheit attraktiver gestaltet werden. Und das wird auch in den Entgelten, in den Löhnen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich widerspiegeln. Wir sehen deutlich Unterschiede in den Regionen. Also wenn wir WGs, Demenz-WGs haben, die eher am Land draußen sind, sind natürlich die Zulagen über den Tarif hinaus der Mitarbeiter geringer als in der Nähe von München. Wir haben ja direkt keinen Einfluss darauf, welcher Pflegedienst die Pflege dann macht. Das entscheiden die Bewohner in der Demenz-WG oder eigentlich eigentlich die Angehörigen der Bewohner in der Demenz-WG. Und wir empfehlen immer, dass ein Pflegedienst gewählt wird, der Tarif bezahlt. Das können wir aber nicht immer erzwingen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Pflegedienst das macht oder nicht.
Nun haben wir eben schon die Personalknappheit angesprochen. Ist ja teilweise auch vom Pflegenotstand die Rede. Wie erleben Sie es in Ihren Einrichtungen mit den ambulanten Diensten? Ist noch ausreichend Personal vorhanden in Ihren Regionen?
Also es ist tatsächlich für alle immer eine Herausforderung, wenn eine WG neu eröffnet, das Personal zu finden. Jetzt haben wir das Glück, dass in den Demenzwohngemeinschaften die Strukturen ja etwas anders sind als in der stationären Pflege. Es ist mehr Zeit da, der Personalschlüssel ist besser, was natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegedienste bessere Arbeitsbedingungen sind. Der Beruf wird dann auch wieder attraktiver. Natürlich ist es nach wie vor schwere Arbeit, aber die Bedingungen sind besser sozusagen. Und deswegen finden die Pflegedienste eigentlich recht gut Mitarbeiter, wenn es um die Demenzwohngemeinschaften geht.
Hinzu, Frau Betzing-Lichtentäler, zu all dem Kostendruck, über den wir schon gesprochen haben, kommen noch ausländische Investoren, die ja anscheinend den Pflegemarkt entdeckt haben. Ein Pflegemarkt, der wächst. Wenn jetzt die Babyboomer-Generation dann auch in die Pflegeheime auch kommen oder zumindest gepflegt werden müssen. Wie erleben Sie das in Rheinland-Pfalz? Ist das Interesse groß aus dem Ausland von irgendwelchen Investmentgesellschaften, Altenheime, Pflegeheime aufzukaufen?
Also wir sind in Rheinland-Pfalz derzeit noch in der recht guten Situation, dass wir zwar eine sehr heterogene Trägerlandschaft haben, aber doch überwiegend noch von gemeinnützigen, kirchlichen Trägern oder kleinen privaten, familieninhabergeführten Unternehmen geprägt sind. Also das spürt man noch sehr deutlich. Aber nach und nach kommt eben bei uns auch das Thema der Großen, die versuchen zu übernehmen, insbesondere wenn so kleine Inhaber familiengeführte Betriebe verkauft werden sollen, dann schlagen halt auch dort die Großen zu. Und ich habe ja gar nichts dagegen, dass jemand auch Gewinne machen will. Das ist ja völlig in Ordnung, völlig legitim, auch in der Pflege. Aber wo ich halt was dagegen habe, wenn es an Renditen versprochen werden, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich noch her und zu welchem Lasten und auf welchem Rücken wird das letztlich ausgetragen? Das ist nämlich dann hier zu Lasten des Personals, der Bewohnerinnen und Bewohner. Und da kann ich mir schon vorstellen, wir haben als Rheinland-Pfalz schon einmal eine Initiative gestartet, keine Mehrheit bekommen, aber über eine Gewinnmaximierung in der Pflege zu sprechen. Eine Gewinnmaximierung, um solche ausufernden Renditeversprechen einfach auch Einhalt zu gebieten.
Professor Rothgang, wie erleben Sie die ausländischen Investoren, die hier hinkommen? Ich habe gelesen, Kritiker, die schreiben, die Pflegeheime werden ausgequetscht und nach wenigen Jahren dann auch wieder gewinnbringend wieder verkauft. Geht es da wirklich darum, möglichst in kurzer Zeit möglichst viel Profit rauszuschlagen?
Nicht nur das ein Geschäftsmodell, das andere ist natürlich auch, dass man langfristig in den Markt reinkommt, weil das halt ein sicherer Zukunftsmarkt ist. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird bis in die 2050er Jahre steigen. Der Bedarf ist da. Wo haben Sie das sonst schon, dass Sie so langfristig sicher mit einer Nachfrage rechnen können? Insofern, es muss nicht unbedingt die kurzfristige Gewinnmaximierung sein, aber natürlich sehen wir die Renditeversprechungen, die teilweise dann im zweistelligen Bereich liegen, und das ist schon befremdlich. Und wenn man dann schaut, wie das vor sich geht, das läuft ja ein bisschen unter der Oberfläche. Da werden Einrichtungen gekauft, sie merken das teilweise gar nicht, weil die Namen werden nicht geändert, und dass da inzwischen ein anderer Eigentümer dahinter ist, ist gar nicht direkt erkennbar.
Welche Rolle spielt das denn auf dem deutschen Pflegemarkt in Anführungszeichen? Wir haben ja drei unterschiedliche Träger, die staatlichen, dann diesen frei gemeinnützigen, das sind ja oft auch dann die Kirchen auch und schließlich dann auch die privaten Betreiber. Welche Rolle spielen ausländische Investoren auf diesem Pflegemarkt heute schon?
Also wenn Sie die drei Trägergruppen nehmen, die staatlichen Träger, also vor allem die kommunalen Träger, spielen praktisch keine Rolle mehr. Im ambulanten Bereich fast gar nicht, im stationären Bereich auch. Da sind wir bei unter 5% Marktanteilen. Der Markt ist aufgeteilt zwischen den frei gemeinnützigen, also insbesondere Diakonien, Caritas, die kirchlichen, und den privaten Anbietern. Und im ambulanten Bereich sind die privaten jetzt schon stärker quantitativ, im stationären Bereich noch nicht ganz so sehr. Aber die privaten sind traditionell tatsächlich im stationären Bereich Familienunternehmer, Eigentümerunternehmer. Das ist die typische mittelständig geprägte Landschaft, wie wir sie in Deutschland kennen. Im ambulanten Bereich haben wir in den letzten 20 Jahren vor allem Neugründungen gehabt von Pflegekräften, die sich auch selbstständig gemacht haben. Man braucht ja nicht viel dazu. Ein Telefon, ein Auto, ein bisschen Unternehmergeist und schon geht das los. Und das heißt, bisher haben wir zwar eine starke Position der Privaten, aber kleiner Privater. Und jetzt in den letzten paar Jahren sehen wir eigentlich erst, dass da die ausländischen Investoren in größerem Umfang in diesen Markt vordringen. Ja. Und da haben wir aber wirklich keine guten Zahlen zu. Das sind vor allem Geschichten, Einzelfälle. Das sieht man in so Zeitschriften wie Care Invest, was da an Anzeigen ist. Aber vernünftig aufgearbeitet ist das nicht.
Herr Ochsler, erleben Sie das auch in Bayern, auch in Ihrer Region, dass dann vielleicht manchmal auch ein bisschen unterschwellig, haben wir gerade gehört, private ausländische Investoren diesen Pflegemarkt für sich entdecken?
Ausländische Investoren haben wir noch nicht beobachtet. Was wir aber feststellen, ist, dass da wirklich die Kommerzialisierung ganz stark im Schwang ist. Da werden Pflegeheime gebaut und die einzelnen Apartments verkauft mit Renditeversprechungen. Dann wird ein Betreiber gesucht. Auch wenn wir mit unseren Banken sprechen, wir haben natürlich auch Banken, die sich auf den Gesundheitsbereich spezialisiert haben, die rollen die Augen, was die sonst so erleben. Also die Branchengeschichten sind durchaus abenteuerlich. Man kann auch ganz objektiv in IKB Immobilienbrief oder andere Unterlagen reinschauen, was die Renditeanforderungen zum Beispiel für einen Pflegeheimbetreiber sind. Da steht zum Beispiel drin, dass die Rendite von dem Pflegeheimbetreiber 14% sein soll. Es soll nicht mehr als 50% vom Umsatz für Personal ausgegeben werden müssen. Also das sind natürlich Zahlen, da haut es einen schier um, wenn man mit einem anderen Gedanken an die Sache herangeht.
Und wenn man sich die Zinslage bei den Banken anschaut, dann sind 14% natürlich unvorstellbar hoch. Unser erster Hörer in der heutigen Sendung ist am Telefon Herr Buchholz, der aus Nordrhein-Westfalen lese ich anrufe. Grüße Sie, guten Morgen.
Guten Morgen ins Studio.
Hallo, seit 28 Jahren arbeiten Sie in der Pflege, lese ich auch noch.
Genau so ist es. Also ich arbeite 28 Jahre in einem kirchlichen Haus. Ich bin dort im OP-Bereich tätig. Also hat jetzt bedingt mit der reinen Pflege wie im Altenheim und so nichts zu tun.
Ah, okay.
Aber was ich sagen möchte ist, es ist ja im Grunde genug Geld in der Pflege da. Aber da muss ich der Frau Lichtentäler auch widersprechen. Pflegeeinrichtungen sollten keinen Gewinn machen. Das brauchen die nicht. Darum geht es. Es geht darum, die Patienten zu versorgen und den alten Menschen lebenswürdigen Lebensabend zu verbringen. Dafür ist es da. Es ist nicht dafür da, dass der Aktionär am Ende des Jahres eine dicke Dividende kriegt, die er von unseren Kassenbeiträgen bekommt, die wir alle einzahlen. Das ist nicht richtig. Das ist in meinen Augen nicht richtig. Das ist wirklich ein ganz großes Problem.
Herr Buchholz, greife ich gerne vor den Nachrichten noch auf, damit Frau Betzing-Lichtentäler auch noch antworten kann. Wir kennen es aus den Krankenhäusern, wir kennen es jetzt auch aus dem Pflegebereich. Was sagen Sie?
Ja, also wie gesagt, wenn ich im privaten Bereich tätig bin, wenn ich jetzt nicht nur eine reine Staatsmedizin oder Staatspflege habe, und das haben wir ja nicht, sondern wir sind da wirklich heterogen hier aufgestellt, dann glaube ich schon, dass es zulässig ist, dass auch Gewinne gemacht werden, aber halt in einem vertretbaren Maß. Weil natürlich muss ein Unternehmer auch wieder reinvestieren. Ja, er muss sich weiterentwickeln. Aber es kommt immer auf das Maß an. Und wenn wir so Zahlen hören, wie gerade eben 14% Rendite, das ist sicherlich das Maß überschritten. Und zwar eindeutig. Dafür ist nicht Pflege da. Da gebe ich dem Hörer ja recht. Es geht da um die Menschen. Es geht um eine gute Versorgung. Es geht um das Personal. Und es geht nicht darum, jetzt hier nur Gewinne zu machen.
Professor Rothgang, wir schauen heute ja eher auf die Altenpflege. Aus dem Krankenhausbereich kennen wir natürlich auch diese gesamte Privatisierung. Was sagen Sie? Pflegeversicherung, teilweise muss die Sozialhilfe einspringen. Ist es richtig, dass am Ende dann davon auch noch die Renditen der Investoren bezahlt werden?
Ich würde der Frau Ministerin da recht geben. Wir haben hier einen Markt, der auch marktwirtschaftlich organisiert ist. Wir haben mit Einführung der Pflegeversicherung den Privaten auch die Möglichkeit gegeben, auf diesen Markt vorzudringen. Und Private machen Gewinne, davon leben sie. Und wenn wir sagen, in anderen Bereichen der Wirtschaft ist es vollkommen normal, dass man mit einer guten Leistung auch einen Gewinn machen darf, warum soll das dann im Bereich der Pflege grundsätzlich nicht der Fall sein? Aber auch das ist bereits gesagt worden, entscheidend ist die Höhe des Gewinns. Und wir brauchen zum einen Gewinne zum Reinvestieren. Und auch Wohlfahrtsverbände sprechen von einer Rendite von 2-3%, die sie brauchen, damit sie den Standard der Einrichtung halten können. Aber niemand braucht 14%. Da ist wirklich dann zu viel. Und da muss man überlegen, wie man das auch wieder begrenzen kann.
Professor Rüttgang, wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren hier in unserer Runde. Es geht um steigende Pflegekosten, es geht um bezahlbare Pflege und es geht um mögliche Modelle, die helfen können, dass in Zukunft auch Pflege bezahlbar ist. Ein Modell werden wir gleich nach den Nachrichten vorstellen, das Genossenschaftsmodell. Aber es gibt sicherlich auch mit Blick auf Rheinland-Pfalz noch ganz andere Modelle, die da in Betracht kommen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Wir reden über steigende Pflegekosten. Wir reden über eine Pflegeversicherung, die im vergangenen Jahr, ich glaube, es waren 3,5 Milliarden Euro Defizit gemacht hat. Und wir reden von der Sorge, dass Pflegebedürftige immer mehr befürchten, dass ihre Rente nicht mehr reicht, um die Pflege im Alter zu finanzieren. Bezahlbare Pflege, unser Thema heute. Und wir fragen nach Modellen, wir fragen vielleicht auch nach einer neuen Finanzierungsmöglichkeit und nach neuen Finanzierungsformen der Pflegeversicherung, damit Pflege in Zukunft bezahlbar bleibt. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Und ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, schicken Sie uns gerne auch Ihre Telefonnummer mit, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie anzurufen. In unserer Runde sind Sabine Betzing-Lichtentäler. Sie ist die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz. Martin Oxlar ist Vorstand und Gründer der MARO Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen. Und Professor Heinz Rothgang, Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen. Nun haben wir, Frau Betzing-Lichtentäler, einen Hörer aus Paderborn, der uns angerufen hat, und er sagt, das ist eine Schande, dass die alten Menschen so ausgequetscht werden, dass ihre Rente nicht reicht für eine vernünftige Versorgung. Sie sind viel in Rheinland-Pfalz und nicht nur dort unterwegs. Wie groß ist denn die Sorge der Menschen, dass das am Ende mit der Rente und der Pflege nicht ausreichen wird?
Also es ist sicherlich eine der größten Sorgen, was uns auch so wieder gespiegelt wird. Ich erlebe das auch im privaten Bereich, aber auch wirklich in vielen, vielen Gesprächen. Man hat gearbeitet sein Leben lang, man hat eine Rente und man wird dann pflegebedürftig. Und dann ist natürlich die Hoffnung da, jetzt wird dir auch geholfen, du hast eine Pflegeversicherung. Und dann auf einmal kommen die Eigenanteile, die du mit deiner Rente, ich habe ja auch Durchschnittsbeträge genannt, 1800 Euro, die du mit der Rente einfach nicht mehr finanzieren kannst. Und dann kommt die Angst, jetzt muss ich Sozialhilfe beantragen. Und das ist für viele wirklich eine ganz große Sorge. Und ich finde, wir müssen diese Sorge auch ernst nehmen. Und deswegen wäre es mir wirklich ein ganz wichtiges Anliegen, wenn es uns gelingt, die Pflegeversicherung auf andere Füße zu stellen, wirklich einen Systemwechsel hinzubekommen, damit wir diese Eigenanteile begrenzen, damit wir den Menschen eine Sicherheit wieder auch geben.
Wir wollen die zweite halbe Stunde auch nutzen, um über Modelle zu reden, in denen keine 14% Rendite, wie wir es eben gehört haben, auch gezahlt werden, Herr Oxlar. Und an der Stelle kommt sicherlich auch das Genossenschaftsmodell und damit auch Ihr Genossenschaftsmodell mit in den Blick. Vielleicht erzählen Sie, wie sind Sie selber auf die Idee gekommen, dass dieses alte Modell, das alte Genossenschaftsmodell auch im Bereich der Pflege sehr gut angewendet werden kann?
Ja, bei uns war es so, meine Vorstandskollegin und ich, wir hatten eben bei den Familien mit den Themen Pflege und auch Demenz zu tun. Und ich habe irgendwann diese Berichte gesehen vom Bayerischen Sozialministerium über die Demenzwohngemeinschaften. Und da stand eben immer drin, wenn es organisieren und finanzieren und so weiter, wenn es nicht so schwierig wäre, dann wird es viel häufiger geben. Und zu dem Zeitpunkt war ich Projektmanager in einem IT-Unternehmen und habe mir gedacht, Mensch, jetzt könnte ich endlich mal was Vernünftiges anfangen mit meinem Projektmanagement-Know-how. Und so kam es dann zur Gründung der MARO-Genossenschaft. Unser Kern war tatsächlich das Thema Demenz- und Pflegewohngemeinschaften. Das war eigentlich das, womit wir gestartet sind. Inzwischen sind noch Wohnprojekte dazugekommen, gemeinschaftliche Wohnprojekte, aber der Kern waren wirklich die WGs.
Also das heißt, das, was Sie machen, sind keine, ich sage jetzt mal im klassischen Sinne, Alten- und Pflegeheime, sondern Sie konzentrieren sich eher auf Wohnprojekte?
Ja, also bei den im Pflegebereich, die ambulant betreuten Wohngemeinschaften, wie die ja heißen, Demenz-WG ist die Kurzform, die haben wirklich wenig Bewohner, das sind 9 bis 10 Bewohner. Wir sind ja auch am Land, also eigentlich nur am Land aktiv, die Großstadt München und so weiter, das ist für uns überhaupt kein Gebiet, wo wir aktiv sind oder aktiv sein wollen. Wir gehen in die kleinen Gemeinden rein und dort können sie schon von der Struktur her gar nicht überall ein Pflegeheim mit 100 Betten oder sowas bauen wollen, ab dem es ja dann tatsächlich erst wirtschaftlich wird vom Modell her. sondern wir setzen ausschließlich auf diese dezentralen kleinen Einheiten. Ist in Bayern auch gewünscht von der Demenzstrategie, ein ganz wichtiger Baustein, dass man eben wegkommt von großen Einheiten zu kleinen dezentralen Einheiten. Mit 9, 10, 12 Bewohnern ist das gesetzliche Maximum.
Nun hat ja jeder von uns so eine Vorstellung, was sich hinter diesem Genossenschaftsmodell verbirgt. Einerseits auch angewendet derzeit auch zum Beispiel im Bereich der Energiewende, nun im Bereich der Pflege. Wie setzen Sie denn diesen Genossenschaftsgedanken konkret um?
Also bei uns war am Anfang immer der Gedanke, ja, wer könnte denn der Eigentümer von diesen Immobilien werden? Weil man möchte natürlich gerade eben keinen Renditedruck erzeugen. So eine Immobilie soll nicht in erster Linie eine Gelddruckmaschine sein, sondern einen inhaltlichen sozialen Zweck erfüllen. Und da war das Genossenschaftsmodell, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir draufgekommen sind, aber das Genossenschaftsmodell ist da tatsächlich ausgesprochen gut geeignet, weil man eben in der Satzung die ideelle Bindung hat. Bei uns ist es so, die Mitglieder können sich beteiligen, also jeder kann Mitglied werden und wir werben auch an den Projektstandorten um Mitglieder, die sich beteiligen, auch bei uns Geld anlegen. Es gibt Aussicht auf Dividende, das ist eine Gewinnbeteiligung, wenn einer passiert. Die ist auch gedeckelt auf bis zu 4%. Wir streben die an, aber eben nur, wenn das Haus auch fertig ist, wenn es bezogen ist, wenn die Wirtschaftlichkeit tatsächlich da ist und das auch abwirft. Und im Moment ist es sehr viel, hat aber eine ganz lange Historie. 4% war immer das, was die gemeinnützigen Genossenschaften ausschütten durften. Und das Schöne ist, dass niemand von uns verlangt, dass wir mehr erwirtschaften. Also mehr ist mehr gilt bei uns in dem Bereich einfach nicht. Auch wir Vorstände haben nichts davon, wenn die Genossenschaft Mordsgewinne einfährt oder einfahren würde. Kein Aufsichtsrat würde uns ein Bombengehalt Rolex und Porsche genehmigen, nur weil es der Genossenschaft wirtschaftlich gut geht.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die großen Vorzüge auch des Genossenschaftsmodells dann im Bereich der Pflege? Sie haben eben schon angesprochen, eine relativ geringe Rendite in Anführungszeichen, wo 4%, wobei 4% in heutigen Zeiten durchaus ja auch attraktiv sind. Ja. Sie haben die Genossenschaftsanteile, die man dann erwerben kann. Was sind die Vorteile aus Ihrer Sicht?
Also der Vorteil ist, dass man eine ganz starke inhaltliche Fokussierung hat. Der Genossenschaft geht es wirklich darum, dass die Mitglieder, in dem Fall eben die wohnenden Mitglieder in den Demenzwohngemeinschaften, dass die eine gute Umgebung haben. Wir sind ja Initiatoren, wir bauen die WGs, wir kümmern uns darum, dass das Angehörigengremium in den Demenz-WGs selbstständig wird. Wir helfen denen auch gegenüber dem Pflegedienst viel Wissen zu haben, zu verstehen, wie der Pflegedienst kalkuliert, mit dem auf Augenhöhe reden zu können. Also es ist eine ganz, ganz starke Orientierung da, wirklich die Inhalte gut hinzubekommen, weil wir nicht viel Zeit darauf verwenden müssen, wo kann ich mehr rausholen, sondern unser Fokus kann, weil wir eben befreit sind von diesem Druck, ganz stark in die Qualität gehen.
Nun reden wir heute über die Pflegekosten, Herr Ochsler. Sind Sie damit auch in der Lage, bezahlbare Pflege in Anführungszeichen anzubieten?
Also ich kann jetzt nur für den Fall ambulant betreute Wohngemeinschaften oder Demenz-WGs sprechen. Man muss auch da die Kosten vergleichen mit den gerontopsychiatrischen stationären Einrichtungen, also den Demenzstationen in den Heimen, die ja auch teurer sind als die 1800 private Zuzahlung. Eine Demenzwohngemeinschaft hat natürlich hohe Kosten, weil auch der Personalschlüssel sehr hoch ist. Wir haben in den WGs Vormittag 3, Nachmittag 2 und nachts eine Kraft da bei 9 bis 10 Bewohnern. Das ist ein Wahnsinnsschlüssel. Stationär, wenn man in die Rahmenkonzepte reinschaut, in den Demenzstationen haben sie auf 22 bis 25 Bewohner 2 Kräfte. Und das ist doch nochmal ein ganz erheblicher Unterschied. Kostenmäßig ist es ähnlich, wie die Demenzstationen sind. Also bei uns, ich kann konkrete Beispiele nennen, ist die private Zuzahlung nach Abzug aller Mittel, die es eben so gibt, zwischen 2.300 und 2.500 Euro pro Monat. Wobei man natürlich sehen muss, dass da ein anderer Personalschlüssel da ist. Wir legen Wert darauf, dass das förderbar ist, auch wenn jemand nicht das Geld hat, dass Hilfe zur Pflege möglich ist, dass Wohngeld möglich ist und so weiter, damit sich da wirklich jeder auch beteiligen und jeder sich das leisten kann.
Ein Beispiel aus Bayern. Wir schauen mal nach Rheinland-Pfalz. Frau Betzing-Lichtenthaler, ist das Genossenschaftsmodell in der Pflege, ist das ein Modell, über das man nachdenken muss, das vielleicht auch in Rheinland-Pfalz schon umgesetzt wird?
Das ist absolut ein Modell und wir haben es auch in Rheinland-Pfalz, weil wir sind auch großer Befürworter dieser Wohnpflegegemeinschaften und auch anderer innovativer Wohnformen. Und die Wohnpflegegemeinschaften bieten sich förmlich an, wie Herr Ochsler es gerade gesagt hat, auch als Genossenschaft geführt zu werden. Aber es gibt auch andere Rechtsformen, die dort möglich sind, weil Fakt ist, es wird halt gerade von den Menschen auch sehr stark nachgefragt. Diese Wohnpflegegemeinschaft ist eben mit diesen 12 Bewohnern doch familiärer, privater. Man hat noch einen intensiveren Betreuungsschlüssel. Und das ist wirklich eine Form. Wir haben jetzt in Rheinland-Pfalz 90 an der Zahl und es steigt. Wir fördern die insbesondere in den Dörfern, in den Kommunen, in den kleinen Einheiten, weil die Menschen dann wirklich die Gelegenheit haben, in ihrem Dorf, in ihrem Quartier, wo sie jahrzehntelang gelebt haben, eben auch alt zu werden, wenn sie pflegebedürftig sind. Da, wo sie ihre vertraute Umgebung haben, wo man ihren Dialekt spricht. Das heißt, es wird keiner gezwungen, umzuziehen. Und wenn man das mit so einer Genossenschaftsidee auch noch verknüpfen kann, ist es wunderbar. Aber auch andere Rechtsformen sind hier denkbar. Und wir fördern in Rheinland-Pfalz gerade auch diesen Aufbau und Ausbau von diesen Wohnformen.
Professor Rothgang, Ihre Meinung zum Thema Genossenschaftsmodell und Pflege, passt das gut zusammen?
Ja, wir haben jetzt gerade gehört, es sind ja mehrere Aspekte. Das eine ist, wie soll die Pflege organisiert sein? Wie ist die Pflege- und Wohnform? Und da muss man sagen, Wohngemeinschaften ist ja ein Thema, das wir seit einigen Jahren vor uns hertragen und was für viele eine sehr attraktive Form ist. Eine sehr attraktive Form, weil es eben qualitativ sehr hochwertig ist, nicht weil es billig ist. Genau. Also zu sagen, mit Demenz-WGs kriegen wir das Kostenproblem sicherlich nicht in den Griff. Aber für eine bestimmte Zielgruppe ist diese Form der Versorgung sehr attraktiv. Und wenn jetzt diese Versorgungsform gewählt wird, dann kann ich das unterschiedlich organisieren. Eine Genossenschaft ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, die auch die Möglichkeit beinhalten, dass wir die Rendite begrenzen bzw. keine haben. Denn auch Wohlfahrtsverbände nehmen keine Rendite aus dem System und andere Organisationsformen tun das auch nicht. Also Genossenschaft als ein Modell von vielen, die eine interessante Wohnform organisieren können.
Aber unter dem Kostenaspekt kann man nicht sagen, Genossenschaften sind deutlich günstiger, in Anführungszeichen, was dann die Pflegekosten auch betrifft. Peter Weckmüller ist am Telefon, ruft aus der Nähe von Celle an. Herr Weckmüller, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Können Sie mich gut verstehen?
Sehr gut sogar.
Ja, ich habe hier gerade ein Handy. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, absolut, der Pflegebereich muss absolut in die öffentliche Hand, raus aus dem privaten Bereich, auch raus aus Wohlfahrtsbereich und, rein in den öffentlichen Bereich. Und ich bin gar nicht der Meinung, dass die Altenpflege auch mit anderen wirtschaftlichen Bereichen verglichen werden kann. Hier geht es um Menschen und nicht um Sachen. Und ich bin der Meinung, wenn das Geld, was die Menschen hier in diesem Land für die Altersversorgung, für die Rente einbezahlen, dass das ohne Zwischenbereiche, Gewinne und so weiter, und das ist ja ein beträchtlicher Rahmen, dass das direkt investiert werden kann. Und ich bin auch der Meinung, das kommt den Beschäftigten zugute. Es gibt eine Menge Einrichtungen, da kennt man sowas wie Betriebsräte nicht. Da sind die Angestellten unzufrieden. Ich durfte mal in meinem Leben in sowas hineinriechen und ich war sehr entsetzt. Und seitdem, allein der Gedanke, ich müsste in so ein Pflegeheim rein, das ist für mich belastend. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige in diesem Land. Mhm.
Herr Weckmüller, herzlichen Dank. Ich gebe das erstmal in die Runde auch mit hinein. Frau Betzing-Lichtentäler, staatliche Träger, ich habe in Erinnerung, ich weiß nicht, ob Sie oder Professor Rothgang es waren, die gesagt haben, letztlich die Kommunen haben sich doch zurückgezogen auch aus diesem Bereich. Bräuchten wir wieder mehr staatliche Verantwortung, auch damit staatliche Betreiber und Träger in diesem Bereich? Was sagen Sie?
Also ich sehe das nicht. Wir kommen natürlich aus dieser Entwicklung, aber in der Tat, wir haben noch 5% ungefähr der Träger, die in kommunaler Verantwortung dort sind. Ich glaube nicht, dass es uns gelingt, da das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Ich glaube, wir müssen viel mehr unser Augenmerk darauf legen, dass die Träger, die wir haben, dass dort qualitativ gute Arbeit geleistet wird, dass es eben immer die Bewohnerinnen und Bewohner im Mittelpunkt stehen und eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sonst werden wir nämlich das Thema des Fachkräftebedarfs überhaupt nicht in den Griff kriegen und dass wir Wert darauf legen, wirklich, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern und dann spielen Themen wie allgemein verbindliche Tarifverträge eine Rolle, dann spielt das Thema Betriebspersonalräte eine Rolle, Mitbestimmung in den Betrieben, aber eben Personaluntergrenzen, vieles, was wir hier schon diskutiert haben. Ich glaube, das ist unabhängig letztendlich auch da von der Trägerschaft. Also ich glaube, wir müssen da unsere Anstrengungen reinlegen, auch von politischer Seite, dass uns das gelingt, diese Stellschrauben zu verbessern, damit den Menschen eben auch eine gute Versorgung zuteil wird.
Frau Professor Rothgang, lässt sich das Rad der Geschichte in Anführungszeichen an dieser Stelle noch zurückdrehen, also dass Kommunen wieder mehr Verantwortung übernehmen, wie es unser Hörer gefordert hat?
In Bezug auf die Trägerschaft von Pflegeeinrichtungen sehe ich das auch nicht. Und wenn wir schauen, was passiert ist seit Einführung der Pflegeversicherung, seit Mitte der 90er Jahre. Wir haben ja bei der pflegerischen Infrastruktur einen wahnsinnigen Aufwuchs gehabt. Wenn Sie sich das nochmal zurückerinnern, Anfang der 90er Jahre, Sie konnten am Wochenende keine Pflege kriegen. Sie konnten in der Nacht keine Pflege kriegen. Die Situation, als wir das alles in kommunaler Trägerschaft hatten, die war ja nicht schön. Und der gesamte Aufwuchs eigentlich in den letzten 20 Jahren ist dadurch entstanden, dass Private in diesen Markt eingetreten sind. Also da haben die sich auch ein ganz großes Verdienst erworben. Insofern Verstaatlichung, nein, Regulierung, ja, Rolle der Kommunen, auch die muss stärker werden, aber in anderen Bereichen, nicht als Träger von Einrichtungen, sondern im Bereich von Beratung, von Case Management, von Steuerung, von den Dingen, die nicht marktlich angeboten werden. Eine Pflegeleistung kann ich gut marktlich organisieren über einen Pflegedienst, über ein Pflegeheim. Die Vernetzung von Akteuren, da brauche ich Kümmerer und das bringen die Privaten nicht zustande. Da sehe ich eine viel stärkere Rolle der Kommunen. Und wenn man sagt, im sozialen Bereich hat Privatwirtschaft nicht zu suchen, ne, dann sage ich, unsere gesamte ärztliche Versorgung, niedergelassene Ärzte sind alles freie Unternehmer. Die Apotheken sind Unternehmer. Im Krankenhausbereich haben wir viele private Krankenhäuser und natürlich nochmal eine Menge Wohlfahrt. Also wir sind nicht in der Planwirtschaft hier. Wir haben kein staatliches Gesundheitssystem. Und hier zu sagen, in der Altenpflege müssen wir Private da rausdrängen, das halte ich nicht nur für nicht machbar, das halte ich auch für falsch.
Frau Betze.
Ja, ich will das einfach auch nochmal unterstreichen, auch nochmal zu dem Thema Rolle der Kommunen und eben genau den Punkt nochmal vom Professor Rothgang aufnehmen. In der Tat, die Kommunen, denen sollten eine größere Steuerungsfunktion zukommen, eben was die Organisation des Sozialraums angeht, dieser Punkt der Vernetzung, was gerade angesprochen wurde, weil die Kommunen wissen vor Ort am besten, wie es geht. Ja, die wissen, wo die Bedarfe ihrer Einwohnerinnen, ihrer Einwohner sind, der Bürgerinnen und Bürger. Die können solche Prozesse anstoßen. Wir haben in Rheinland-Pfalz deswegen auch nochmal Unterstützungsstrukturen etabliert, eine Servicestelle für Pflegestrukturplanung, damit die Kommunen diese Rolle auch annehmen können, ja, und wirklich stärker zum Steuermann, zur Steuerfrau auch werden können. Wir hatten eigentlich auch, unser Ziel war, dass auch der Bund den Kommunen hier mehr zutraut mit dem Pflegestärkungsgesetz 3 und ihnen auch mehr Verantwortung gibt. Das hat leider nicht geklappt, aber wir sind in Rheinland-Pfalz einen eigenen Weg gegangen, weil ich sehe das genau wie Herr Professor Rothgang, eine Steuerungsfunktion haben sie auf jeden Fall und können das auch gut ausüben. Aber die Trägerschaft in Zukunft zu übernehmen, das, wie gesagt, ist, glaube ich, nicht mehr möglich.
Herr Ochsler, nun haben wir gehört von unserem Hörer und dazu gibt es auch entsprechende Anrufe hier bei uns, auch bei unserem Hörertelefon, dieses sich nicht vorstellen können, in ein Heim zu gehen, das sei unwürdig. Der Mensch, heißt es hier bei uns in einem Anruf, der Mensch, der zählt mit seiner Geschichte überhaupt nicht mehr. Wie ist das in den Wohngruppen, in diesen kleineren Einheiten? Sind die attraktiv für die Menschen oder ist es dann am Ende auch der letzte Ausweg, weil man selber nicht mehr klarkommt, weil die Angehörigen mit der Pflege nicht mehr klarkommen?
Sage ich gleich gern was dazu. Ich würde gerne noch mal kurz zu dem vorherigen Thema auch noch was sagen.
Gerne.
Ich finde es schade, wenn man sich hinstellt und etwas resigniert sagt, naja, die Kommunen haben es in den 90ern nicht hinbekommen, dann lassen wir es halt. Dann überlassen wir es der privaten Wirtschaft und dass die Gewinne machen wollen, ist ja klar. Es nimmt halt im Moment eine Entwicklung an, die nicht in Ordnung ist. Da sind sich alle einig, nur die Ansätze sehe ich im Moment auch nicht, wie man die Privatwirtschaft hier irgendwie in den Zaum bekommen möchte. Ich denke, das geht auch nicht. Solange man da die Privatwirtschaft auf diesen Markt loslässt, wird der Renditedruck in den Pflegeeinrichtungen bleiben, weil es sind Private und die kriegen sie da einfach schlecht reguliert. Okay, zu Ihrer Frage, wie fühlen sich die Menschen in den WGs? Ich glaube, der große Unterschied von einer WG zu einer stationären Einrichtung ist, dass man in einer Demenz-WG oder einer Pflegewohngemeinschaft den Alltag in den Vordergrund stellt. Man möchte wirklich ganz normalen Alltagsbetrieb haben. Frühstück, zusammenkochen, Wäsche aufhängen, man sieht, wie gekocht wird, man sieht, wie die Wäsche gewaschen wird, man bringt miteinander den Müll raus. Und diese ganzen ganz normalen Alltagstätigkeiten, darauf wird der Fokus in den WGs gelegt. Und das ist natürlich schön, weil man selber als Mensch gebraucht wird, weil die Strukturen, die man kennt von zu Hause, einfach in einer gewissen Form weitergeführt werden. Und es ist auch für die Angehörigen eine große Entlastung mit den Demenz-WGs, weil sich ja die Angehörigen als Gremium organisieren und alles Wesentliche in der WG steuern. Und das entlastet die Angehörigen zum einen, weil sie andere Angehörige haben in einer ähnlichen Situation und man sich austauschen kann, und weil sie im Fahrersitz sitzen. Also sie können das aktiv, ganz aktiv mitgestalten, ohne selbst dauernd mitarbeiten zu müssen, sind also entlastet. Und das schafft sehr viel Zufriedenheit. Und man merkt das einfach an der Stimmung, die Angehörigen und auch die Bewohner haben. Geborgenheit, klar, das ist das Standardwort in der Pflege, dass man von Geborgenheit spricht, aber man kann es richtig spüren. Die Angehörigen haben oft leuchtende Augen, wenn man die nach einem Jahr fragt, wie geht es ihnen denn jetzt mit ihrer Entscheidung? Dann sagen die, super, es war genau richtig, ein Glück, dass wir es gemacht haben. Das ist auch für uns, die wir uns die ganze Arbeit und Mühe machen, natürlich auch immer wieder eine schöne Bestätigung.
Unser nächster Hörer ist am Telefon, der vor den Nachrichten gern auch noch zu Wort kommen lassen soll. Und Herr Schmechel ist das, und zwar aus Thüringen.
Ja, ein wunderschönen guten Tag. Schmechel mein Name, Grüße in die Runde. Und ich habe angerufen, weil ich glaube, dass immer noch nicht erkannt wird, welche riesige Probleme in den nächsten 15 bis 20 Jahren auf uns zukommen. Es wurde vorhin schon mal angeschnitten, wenn die Babyboomer in den Bereich der Pflege reinkommen. Aber im Osten zum Beispiel haben wir ein riesiges Problem, das mit der Abwanderung von jungen Menschen verbunden ist. Und das zum anderen auch ausländische Fachkräfte, die im Osten sozusagen angeworben wurden, wie zum Beispiel in Weimar oder in Gotha, dass die nach sehr, sehr kurzer Zeit weiter in die alten Bundesländer ziehen. Und dass diese Probleme immer noch nicht erkannt wurden.
Also das heißt, neben der Kostenfrage für Sie auch entscheidend tatsächlich das Pflegepersonal und der sogenannte Pflegenotstand. Ich gebe es zunächst mal an die Politik weiter, Frau Betzing-Lichtenteller. Ist die Dringlichkeit angekommen in der Politik?
Die Dringlichkeit ist absolut angekommen. Ich spreche zunächst mal auf Bundesebene davon. Es hat ja in den vergangenen Jahren doch immer stärker Konzentration gegeben auf die Pflegeversicherungsleistungen, was man verändert. Und wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode war eine konzertierte Aktion Pflege auf Bundesebene, wo es ausschließlich um das Thema Fachkräfte geht. Das ist eine gemeinsame Aktion von Bundesminister Hubertus Heil, von Bundesministerin Franziska Giffey und Bundesminister Jens Spahn, gemeinsam mit den Ländern, mit vielen Beteiligten, hier wirklich Verbesserungen auf den Weg zu bringen zum Thema Vergütung, zum Thema Arbeitsbedingungen, wo man wirklich sagt, wir brauchen Fachkräfte und wir kriegen sie nur, wenn wir an diesen Stellschrauben auch drehen. Also das hat man erkannt, da arbeitet man mit enormer Vehemenz dran. Und wir in Rheinland-Pfalz, um das jetzt nochmal runterzubrechen, sind seit Jahren schon mit einer einzigartigen Fachkraftinitiative nur für den Bereich der Gesundheitsfachberufe unterwegs. Auch mit vielen Partnern, mit ganz konkreten Maßnahmen. Und es ist uns gelungen, auch Fachkraftlücke schon um 65% zu senken. Also man sieht, man kann auch Erfolg haben. Aber natürlich, die ist immer noch da und wir müssen weitermachen im Bereich der Ausbildungszahlen. Aber nochmal, immer wieder auch Arbeitsbedingungen. Und das gerade schon angesprochene Thema der Zuwanderung spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber auch hier drin ist kein Allheilmittel zu sehen, sondern ich glaube, der Knackpunkt von allem, damit wir wieder mehr Fachkräfte in die Pflege bekommen und sie vor allen Dingen auch dort halten, dass sie wirklich auch gesund und motiviert in der Pflege arbeiten können, das sind die Arbeitsbedingungen. Und die machen sich nicht nur an der Vergütung fest, sondern vor allen Dingen auch an den Themen, sind genügend Kollegen da, habe ich einen verlässlichen Dienstplan und ganz wichtig, wie ist eigentlich die Wertschätzung gegenüber mir als Pflegepersonal in meiner Einrichtung, aber auch in der Gesellschaft.
Professor Rothgang, die Wissenschaft hat lange gewarnt, auch schon länger gewarnt. Wenn Sie sich die Dringlichkeit jetzt anschauen, auch das, was Frau Betzing-Lichtenteller gerade gesagt hat, ist es angekommen in unserer Gesellschaft, in der Politik?
Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher, ob die Dimensionen auch klar sind. Es ist heute so, auf jeden Arbeitssuchenden kommen 5 offene Stellen in der Langzeitpflege. Wir haben Wiederbesetzungszeiten von über einem halben Jahr. Die Bundesagentur für Arbeit weist Fachkräftemangel in allen Landesteilen aus. Das ist klar. Wenn wir in die Zukunft aber gucken, wir haben im Altenpflegebereich, wir rechnen mit Zuwächsen von um die 80% bis in die 2050er Jahre und wir haben einen Erwerbspersonenpotenzialrückgang von etwa 20%. Das heißt, wir müssen den Anteil der Erwerbstätigen, die in der Pflege arbeiten, verdoppeln in den nächsten Jahren. Und das ist eine Dimension, die kann ich auch umrechnen, in wie viel Hunderttausende mehr Pflegekräfte ich brauche. Ne? Diese Dimension, ich weiß nicht, ob die bei jedem schon angekommen ist.
Wir werden nach den Nachrichten noch ausführlich reden über das Thema Pflege, auch über das Thema bezahlbare Pflege. Und dann geht es auch um die Frage, an welchen Stellschrauben man denn überhaupt drehen kann, wenn man in Richtung steigende Pflegekosten in Zukunft schaut. Welche Modelle möglicherweise beides miteinander verbinden. Auf der einen Seite eine entsprechende Stärke auch der Pflege, einen entsprechenden Standard der Pflege mit auch bezahlbaren Kosten. Darüber werden wir reden nach den Nachrichten. Hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mit diskutieren wollen. 00800 4464 4464 lautet die Nummer, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de, und wir melden uns zurück mit der Länderzeit nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Länderzeit.
Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Die Länderzeit, die sich heute mit dem Thema Pflegekosten und einer drohenden Steigerung, Kostensteigerung beschäftigt. Und dann natürlich mit der Frage, wie kann es gelingen, Pflege bezahlbar zu machen? Darüber reden wir. An welchen Stellschrauben kann tatsächlich am Ende gedreht werden? Gerade dann, wenn mit Blick auf den Fachkräftemangel auch höhere Gehälter in Zukunft gezahlt werden müssen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Noch einmal meine Gäste, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben: Sabine Betzing-Lichtentäler, die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz, ist mit in der Runde. Professor Heinz Rothgang, der Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen ist. Und Martin Oxler, er ist Vorstand und Gründer der Maro-Genossenschaft in Bayern, und zwar eine Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen. Frau Betzing-Lichtentäler, wir haben über die Sorge der Menschen schon gesprochen. Das, was von unseren Hörern immer stärker auch kommt mit Blick auf wachsende und steigende Kosten, das ist die Frage nicht nur der Sozialhilfe, sondern was wird aus meinem Haus, was wird mit meinen Kindern, werden die herangezogen, müssen wir damit rechnen, dass all die in Anspruch genommen werden, von denen wir eigentlich gar nicht haben wollen, dass sie in Anspruch genommen werden. Wie groß ist die Sorge und wie berechtigt ist sie vor allen Dingen?
Und das ist in dem Fall, wenn die Grundsicherung eben dann greift, also das heißt, wenn ich Sozialhilfe beantrage, dann geht es aber direkt dann in die nächste Ebene. Aber ich glaube, da ist wirklich auch mehr Angst, als dann tatsächlich in der Realität auch abgefragt wird. Aber das Schlimme sind eigentlich die Ängste, die dort bestehen. In der Realität spiegelt es sich gar nicht so intensiv wider. Aber die Angst, die da ist, dass das dazu kommt, das führt eben wirklich dazu, dass viele diesen Schritt dann gar nicht wagen und sagen, ich gehe jetzt in die stationäre Pflege, oder sondern die es irgendwie versuchen, selber hinzubekommen, weil diese Angst da ist.
Herr Oxler, Sie haben eben den Alltag auch der Demenz-WGs, auch der Pflege-WGs angesprochen. Sie arbeiten, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch mit ambulanten Pflegediensten zusammen. Und da kommt schon die Erfahrung auch unserer Hörerinnen und Hörer, die sagen, wie arbeitet eigentlich solch ein Pflegedienst? Da wird nur ganz kurz unter Zeitdruck reingekommen, die Arbeit wird abgehakt. Das hat wenig mit wirklich guter, mit geduldiger, mit zeitlich intensiver Pflege zu tun. Und unser Hörer, der uns geschrieben hat, sagt, das ist das, was ich am Ende selber übernehmen muss. Welche Erfahrungen machen Sie in Bayern?
Also man darf da nicht verwechseln, in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder in den Demenz-WGs ist der Pflegedienst 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche da. Also das ist nicht Pflegedienst auf Tour, der mal eben schnell reinkommt, Schutzstrümpfe anzieht, Tabletten verabreicht und dann muss der Demente auch gerade parat sitzen und Lust dazu haben. Das ist dann nicht so, sondern da ist wirklich mehr Zeit da, Der Personalschlüssel wird letztendlich von den Angehörigen bestimmt, wenn die Angehörigen sagen, gut, wir brauchen jetzt mehr Hilfspfleger, wir brauchen mehr Alltagsbegleiter, dann sprechen die das mit dem Pflegedienst ab und erhöhen oder senken die Stunden oder Qualifikationen, wie es für die WG und für die Angehörigen und auch für die finanziellen Mittel eben gerade passt.
Professor Rothgang, ein Hörer hat es etwas provokativ auf den Punkt gebracht und sagt, wenn wir hier auch in der Pflege über Gewinnmaximierung reden, dann würde sich irgendwann die Frage eines sozialverträglichen Frühablebens stellen, also eine vernünftige Regelung der Sterbehilfe. Das wäre doch dann schon mal der Anfang. Was dahinter natürlich steckt, das ist die Sorge, dass viele Menschen im Alter nicht mehr die Pflege bekommen, die menschenwürdige Pflege, die sie sich für sich selber vorstellen. Lässt sich das mit dem, was wir heute schon bezahlen, auch an Pflege, und wir haben eben schon gesagt, das sind Dimensionen, die viele, viele mit ihrer Rente überhaupt gar nicht mehr abdecken, dass sich diese qualitativ hochwertige Pflege letztlich nicht machen lässt? Oder ist es am Ende keine Frage des Geldes?
Im Moment ist es vor allem eine Frage des Personals, das nicht da ist, aber das ist natürlich auch wieder mit dem Geld verknüpft, denn wenn ich den Pflegeberuf attraktiver machen will, dann geht das nur über bessere Arbeitsbedingungen und über bessere Bezahlung. Deshalb am Ende des Tages ist es doch auch eine Frage des Geldes. Und die erste Frage, die sich dann stellt, und die scheint ja durch aus der Frage des Hörers ist, wie viel sind wir bereit als Gesellschaft dafür aufzubringen, dass alte Menschen angemessen vernünftig gepflegt werden? Und ich hoffe, dass nach wie vor wir bereit sind, dafür auch ein bisschen ins Portemonnaie zu greifen. Und wenn wir das sind, dann ist die nächste Frage, wie kann das organisiert werden? Und da glaube ich, dass es wirklich nur über die soziale Pflegeversicherung geht und auch nicht über private Zusatzversicherung, sondern über eine soziale Pflegeversicherung, wo auch die individuelle ökonomische Leistungsfähigkeit bei der Bemessung der Beiträge eine Rolle spielt. Und wenn wir dann das Geld im System haben, dann wäre jetzt die nächste Frage, wie können wir das so ausgeben, dass die Pflege auch, die ankommt, angenehm ist. Und wir haben jetzt gerade gehört beispielsweise die ambulante Pflege auf Tour. Das ist ja ein Problem. Natürlich haben die dann bestimmte Module, die vertraglich vereinbart sind, die erbracht werden gegen ein festes Entgelt. Und je schneller die das machen, desto besser ist das. Und wenn sie zu lange brauchen, geraten sie in Rückstand. Das ist ein Problem. Dagegen könnte man aber beispielsweise mit Zeitvergütung vorgehen. Und in Herr Ochsler hat das ja gesagt, in seinen Modellen ist das so. Die Pflegekräfte sind da, werden bezahlt dafür, dass sie da sind und machen dann das, was notwendig ist. Und das kann man in der ambulanten Pflege auch außerhalb von Wohngemeinschaften viel stärker noch zum Einsatz bringen. Da gibt es Regelungen für, dass man sagt, ich bekomme nicht als Leistung einmal Stützstrümpfe anziehen, sondern ich bekomme eine Stunde Pflege. Und das würde ich mir wünschen, dass derartige Regelungen auch stärker zum Einsatz kommen.
Frau Betzing-Lichtenteller.
Ja, also ich würde gerne was zu diesem Thema System und Geld im System sagen. Wir haben vorhin immer über das Thema Eigenanteil gesprochen. Vielleicht geht es jetzt nochmal generell um die Pflegeversicherung. Und wie Professor Rothgang sagt, da ist sicherlich an einer Stellschraube noch eine Möglichkeit zu drehen, nämlich dass wir sagen, wir kommen zu einer Pflegeversicherung, wo wirklich alle Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit hinein auch einzahlen. Da sind wir bei dem Stichwort der Bürgerversicherung. Und die Pflegeversicherung bietet sich auch an, dies genau dafür anzulegen. Das wäre sicherlich ein ganz wichtiger Schritt. Solange das noch nicht ist, wir aber trotzdem sehen, wir brauchen wegen der besseren Arbeitsbedingungen, der besseren Vergütung der Pflegekräfte mehr Geld im System, der steigenden Anzahl der Pflegebedürftigen, dann glaube ich, ist es auch wichtig, darüber zu diskutieren, dass wir es nicht nur zu Lasten der Beitragszahler finanzieren und schon gar nicht zu Lasten der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern dass wir es als gesamtgesellschaftliche Verantwortung annehmen. Und dann gehört in die Pflegeversicherung auch ein Steuerzuschuss. Wir kennen das aus der Rentenversicherung. Da wird ein Steuerzuschuss gesamtgesellschaftlich sozusagen mit hineingegeben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir auch hier in der Pflegeversicherung den Steuerzuschuss hineingeben, dass wir dann auch hier das System ein ganzes Stück weit gerechter machen.
Am Telefon ist Michael Tuzek, der aus Frankfurt anruft. Herr Tuzek, guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Ja, es ist für mich unakzeptabel, dass eben die Pflegekassen gedeckelt werden, aber nicht den Eigenanteil, den ich zu bezahlen habe, wenn meine Frau ins Heim muss, mit 2.300 Euro im Monat. Und das kann ich natürlich von meiner kompletten Altersversorgung von 2.200 Euro gar nicht tragen, sondern muss praktisch das Dach über dem Kopf verkaufen und dann sehen, wann das alles aufgezehrt ist. Und wenn ich dann Sozialhilfe beanspruchen kann, dann tritt erst der Staat in Funktion.
Herr Tuzek, das heißt, dass Sie ganz klar dafür plädieren, wir haben es ja auch schon von Frau Betzing-Lichtenteller gehört, dass da was umgedreht wird. Also das heißt, genau, dass wir persönlich, also jeder von uns, einen festen Sockelbetrag zahlt und der Rest dann auch aus der Pflegeversicherung, vielleicht auch steuerfinanziert, dann auch entsprechend auch hinzukommt. Ich gebe das nochmal weiter auch an Professor Rothgang. Herr Rothgang, ist das auch aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
Ja, absolut. Ich habe zusammen mit einem Kollegen dazu 2017 ein Gutachten geschrieben, wo wir den Sockelspitzetausch vorgeschlagen haben. Und also ich scheue mich immer etwas von der echten Teilkasko zu sprechen und der falschen Teilkasko. Da müssen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Aber wichtig ist wirklich, dass, wie es etwa auch in der privaten Krankenversicherung üblich ist, wie es in anderen Versicherungen üblich ist, man hat einen Eigenanteil, aber der ist begrenzt, der ist planbar und der geht nicht in die Höhe, wenn jetzt Löhne steigen, sondern der ist in einem sozialverträglichen Umfang gedeckelt und dann, wenn was obendrauf kommt, wenn die Qualität steigt, das zahlt dann die Versicherung. Die Versicherung hat auch das Risiko. Und wenn wir uns anschauen, was geplant war, als die Pflegeversicherung eingeführt wurde, Mitte der 90er Jahre, da hieß es auch immer Teilleistungssystem, aber da war geplant, dass die Pflegeversicherung in der Regel ausreichen soll, die pflegebedingten Aufwendungen zu tragen. Der Eigenanteil, da war dran gedacht an Unterkunft und Verpflegung. Inzwischen gehen wir automatisch davon aus, dass auch von den pflegebedingten Kosten ein Teil Eigenanteil ist. Das ist eine ganz schöne Verschiebung, die in den letzten 20 Jahren da erfolgt ist, die ich nicht für gut heiße. Aber wichtig für die Zukunft ist vor allem, dass diese Eigenanteile nicht weiter steigen dürfen. Deshalb Sockelspitzetausch, fester Sockel von Pflegebedürftigen zu zahlen, über dessen Höhe wir dann trefflich streiten können, der natürlich nicht höher sein darf als heute, sondern eher niedriger. Und dann aber alles, was darüber hinauskommt, das trägt die Versicherung.
Herr Tuzek, ist das geht in Ihre Richtung. Würden Sie gerne noch was ergänzen?
Nein, danke. Das spricht mir genau aus dem Herzen.
Wunderbar.
Das war sehr gut zusammengefasst.
Alles klar. Dann herzliche Grüße und alles Gute nach Frankfurt. Frau Betzing-Lichtenteller, wenn wir über bezahlbare Pflege reden, wenn wir darüber reden, dass absehbar die Kosten steigen werden, dann ist natürlich die Frage, an welchen Stellschrauben man überhaupt drehen kann. Es gibt, Sie haben es auch schon angesprochen, einige Modellprojekte auch in Rheinland-Pfalz. Sind das alles eher Modellprojekte unter dem Stichwort, wie man gute Pflege möglichst nah auch bei den Menschen organisiert? Oder spielt diese Kostenfrage dabei auch noch eine Rolle?
Nein, das sind wirklich Modelle, wenn man sagt, wir kommen den Bedürfnissen, den Wünschen der Menschen ein ganzes Stück weit entgegen. Das ist wie vorhin von Herrn Ochsler das Thema der wohngemeinschaftlichen Genossenschaftsform. Damit sparen wir kein Geld. Dadurch wird die Pflege nicht günstiger. Aber wir haben eine Situation, die den Menschen eher entgegenkommt. Sie sind in kleineren Einheiten, werden sie gepflegt. Wir haben es gehört, 24 Stunden ist der Pflegedienst vor Ort. Man hat einen besseren Personalschlüssel. Und das sind dann alles Aspekte, wo die Menschen sagen, ja, und ich bin in meiner vertrauten Umgebung, in meiner vertrauten Region, wo die Menschen sagen, okay, dann bin ich auch bereit, diese Kosten vielleicht zu bezahlen, wenn ich es mir leisten kann oder eben dann auch mit Sozialhilfe. Aber es sind andere Rahmenbedingungen, die da sind. Von daher sind diese Modelle für uns ganz wichtig, weil die Menschen wollen eigentlich so lange wie möglich selbstbestimmt leben oder eben auch in so normalen Alltagssituationen. Und die kann ich einfach am besten in kleineren Einheiten abbilden. Bei uns sind diese Wohnpflegegemeinschaften bis zu 12 Personen groß. Das ist einfach dann wirklich ein Stück weit familiär.
Professor Rothgang, kann man an dieser Kostenwelle, die da auch von Ihnen diagnostiziert auf uns zukommt, kann man daran noch etwas verändern? Kann man, wie ich es gesagt habe, an bestimmten Stellschrauben noch drehen? Oder muss man einfach sagen, diese steigenden Kosten, die werden auf uns alle zukommen?
Insgesamt eigentlich eher Letzteres. Diese Kosten werden auf uns zukommen und wir sollten uns darüber im Klaren sein und uns überlegen, wie wir das organisieren, diese Kosten auch aufzubringen. Das betrifft zum einen das Verhältnis der Kosten, die vom Betroffenen selbst zu zahlen sind und der versicherten Gemeinschaft. Da sind wir beim Sockel-Spitze-Tausch. Das betrifft die Frage, wer ist Mitglied dieser Versicherung? Dann sind wir beim Thema Bürgerversicherung. Das betrifft dann auch die Frage, was kann die öffentliche Hand steuerfinanziert regeln? Da sind wir beim Thema Investitionskosten. Und da haben wir ja eine Regelung im SGB 11, dass die Pflegeversicherung regelt. Der Paragraph 9 sagt, die Investitionskosten sollen von den Ländern getragen werden. Davon kann nicht die Rede sein. Die Länder haben sich eigentlich komplett aus der Investitionskostenförderung zurückgezogen. Das wäre etwas, wo auch nochmal drüber nachzudenken wäre, ob die Länder da nicht ihre Verpflichtung, die sie auch damals im Gesetzgebungsverfahren eingegangen sind, stärker nochmal wirklich honorieren.
Frau Betzing-Lichtenthal, Sie sind direkt angesprochen, von den Krankenhäusern kennen wir es ja auch, da gibt es auch eine Verpflichtung und es gibt auch immer wieder den Hinweis, dass die Länder dieser Investitionszulagen zumindest in dem Sinne wie eigentlich gedacht nicht ganz nachkommen. Also kann es da auch eine Verantwortung vielleicht auch der Länder noch geben?
Also was die Krankenhausfinanzierung angeht, da kommen wir auch unserer Verantwortung absolut nach. Da haben wir auch Haushaltsmittel wieder weiter mit eingestellt, auch in dieser Legislaturperiode. Was die Langzeitpflege angeht, in der Tat haben wir uns auch in Rheinland-Pfalz, wie viele andere Bundesländer auch, im Jahr 2006 sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich zurückgezogen. Immer auch wieder im Hinblick auf das, was an Schuldenbremse auch über den Ländern steht, zu sagen, wir brauchen einen ausgeglichenen Haushalt. Da sind wir sicherlich ein Stück weit rausgegangen. Ich will aber auf der anderen Seite auch sagen, ich kann das verstehen, dass jetzt hier auch nochmal das Thema Investition angesprochen wird. Aber insbesondere besteht der Handlungsbedarf ja im Bereich Personalausstattung, Bezahlung der Pflegekräfte und nicht so sehr im Bereich der Investitionskosten. Aber ich nehme natürlich die Kritik auch ein Stück weit mit an, absolut.
Herr Ochsler, auch die Frage natürlich an Sie. Kann an dieser Stellstraube wachsende Kosten auch in der Pflege, kann da noch dran gedreht werden? Oder geht es darum, wie wir es hier aus der Runde gehört haben, dass am Ende über die Finanzierung nachgedacht werden muss?
Also ich denke, an den wachsenden Kosten wird man tatsächlich nicht viel ändern können. Was ich aber sehe und was wir noch nicht diskutiert haben, ausführlich genug, finde ich, ist die Frage, wer ist denn der Leistungserbringer? Gerade in den Pflegeheimen. Wir hatten es vorhin, die privaten Betreiber, wir nehmen die hin. Natürlich haben die einen Markt geschaffen oder überhaupt mal ein Angebot geschaffen, wo keines da war. Nur darf man halt nie vergessen, ein privater Betreiber wird die Qualität, an der Qualität so lang schrauben, wie seine Leistung noch angenommen wird. Das ist ganz normal, das ist marktwirtschaftliches Denken. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, ob wir das so wollen als Gesellschaft. Wir werden mehr Geld aufwenden müssen, aber die Frage ist, wer soll denn dann die Leistung erbringen?
Und nun haben wir darüber, Herr Ochsler, ja hier schon auch diskutiert. Die Forderung kommt ja sehr, sehr eindeutig auch von Hörerinnen und Hörerseite auch. Glauben Sie, dass man da noch etwas zurückdrehen kann? Oder müssen Sie dem auch Rechnung tragen, was wir sowohl von Frau Betzing als auch von Herrn Rothgang gehört haben?
Es gibt im EU-Recht durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel, dass man Renditebeschränkungen macht. Wir erleben das immer wieder, wenn wir Grundstücke von Kommunen bekommen zu einem günstigen Preis, dann muss man sich über einen bestimmten komplizierten Weg dazu verpflichten, bestimmte Kapitalrenditen, also Eigenkapitalrenditen nicht zu überschreiten. Ähnliches könnte man natürlich auch im Bereich der Pflegeerbringung, also Pflegeheimbetreibern machen, auch Pflegeheimeigentümern. Das wäre eine Regulierungsmöglichkeit. Klar schreit dann jeder Sozialismus. Stimmt auch. Nur auf der anderen Seite ist es der einzige Weg, wie man sagt, okay, so lassen wir den Fokus wirklich darauf, wie die Qualität im Heim gestaltet wird.
Am Telefon wartet Frau Drewin, aber ganz kurz, Frau Betzing-Lichtenthaler, ist das etwas, wo Politik möglicherweise etwas drehen kann, dass man sagt, okay, wir wollen, wenn schon private Investoren, dann wollen wir doch keine 14% Renditen und wir werden da irgendwie eine Grenze einziehen?
Da kann Politik auf jeden Fall was dran drehen und wir haben in Rheinland-Pfalz im Jahr 2014 schon mal einen Vorstoß gemacht. Wir wollten eine Gewinnmaximierung bei 6%. Ja, das war für uns so die Grenze, wo wir gesagt haben, 6%. Wir haben aber leider keine Mehrheit gefunden innerhalb der Länder und konnten daher über den Bundesrat keine Gesetzgebung in den Deutschen Bundestag mit einbringen. Aber es ist da wirklich eine Möglichkeit da und wir sind in Rheinland-Pfalz auch bereit, das gern auch nochmal anzugehen.
Katrin Drewin in Leipzig. Frau Drewin, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben einen Moment warten müssen, Entschuldigung dafür.
Ja, kein Problem.
Sagen Sie uns Ihre Sichtweise.
Ich habe zwei Dinge anzubringen. Das erste ist, mir fehlt bei Ihnen ein bisschen die Perspektive der Pflegewissenschaft. Sie haben jetzt einen Wissenschaftler da, aber die Also das Kerngeschäft der Pflege wird in den nächsten 20 Jahren halt die Versorgung der älter werdenden Gesellschaft sein. Es wird weniger die Versorgung der akut stationären Pflege sein, sondern das Hauptding der Zukunft ist genau die Versorgung älterer Menschen. Und das ist das, womit sich die Pflegewissenschaft beschäftigt. Und das wollte ich nur anbringen. Das fehlt mir bei Ihnen, diese Perspektive in der Runde. Und das Zweite ist, und da hat die Frau Betzing-Lichtenthaler, glaube ich, eine ganz gute Position in Rheinland-Pfalz, weil sie hat eine Pflegekammer. Ich konnte nicht die ganze Zeit zuhören. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen schon Thema war, aber die
Es gibt ja einige Länder, die diese Pflegekammer mittlerweile haben.
Mittlerweile, genau. Mhm. Rheinland-Pfalz die erste, aber einige Länder, also sind noch nicht viele. Und es gibt halt leider immer noch Blockierer dieser Entwicklung. Zum Beispiel auch die Gewerkschaften blockieren immer noch die Entwicklung von Pflegekammern, wo ich dann immer nicht genau weiß, werden da tatsächlich die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vertreten, weil die Pflegenden brauchen, glaube ich, eine gemeinsame starke Stimme. Und vor allem nicht nur, um die eigenen Interessen vertreten zu können, sondern vor allem auch, um genau dieses Thema, was Sie jetzt gerade besprechen, wie können Sie in Zukunft die Pflege sicherstellen, das geht mit einer starken gemeinsamen Stimme, denke ich, am besten. Und genau, das würde ich gern in die Runde geben.
Und das haben Sie hiermit auch getan, Frau Drewin. Herzlichen Dank dafür. Ich gehe noch mal ein Stück weiter, auch in unsere Mails auch noch mal hinein. Frau Betzing-Lichtenthaler, ein Hörer hat zum Beispiel geschrieben und hat gesagt, ich frage mich immer wieder, warum die Zahl der Pflegenden zu pflegen ständig steigt. Letztlich werden doch wir Menschen immer älter. Er selbst ist 82 Jahre alt. Also noch mal erklärend, woher kommt die wachsende Zahl derer, die dann am Ende dann auch gepflegt werden müssen?
Ja, erstmal ist ja in der Tat sehr schön. Wir haben eine steigende Lebenserwartung und wir werden älter und am Anfang werden auch immer mehr fitte alte Menschen haben, ein ganz großes Potenzial auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren, um das Ehrenamt zu stärken, auch um Pflege- und Nachbarschaftshilfen zu organisieren. Aber natürlich kommt dann mit der steigenden Lebenserwartung eben auch irgendwann eine Pflegebedürftigkeit. Es gibt Menschen, die sind in dem glücklichen Zustand, da kommt die nicht, die bleiben wirklich bis zum Schluss ganz selbstständig, ohne Unterstützung, ohne Pflegebedarf. Aber bei den meisten ist es schon so, dass dann auch eine Pflegebedürftigkeit eintritt. Und damit korreliert das und somit wird die Zahl der Pflegebedürftigen auch steigen.
Professor Rothgang, wenn wir in die Zukunft schauen gegen Ende der Sendung, was glauben Sie, welche Pflegeangebote werden sich auch natürlich mit dem Blick auf Bezahlbarkeit durchsetzen? Sind es eher die kleinen Einheiten, sind es die Wohngruppen, vielleicht auch die Demenzwohngruppen, wie wir das aus Bayern gehört haben? Also in welche Richtung wird Pflege gehen?
Ich denke und hoffe in Richtung Diversität. Das heißt, dass wir verschiedenste Angebote haben. Die Wohngruppen sind sicherlich ein Teil davon. Gerade in diesem Bereich zwischen ambulant und stationär, da bewegt sich ja ganz viel. Und da haben wir im Moment auch noch institutionelle Regelungen, die das eigentlich behindern. Weil jede Einrichtung muss sich entscheiden, ist sie ambulant oder ist sie stationär. Die interessantesten Modelle inzwischen sind aber dazwischen. Ich würde mir daher wünschen, dass Politik das auch angeht und diese Sektorentrennung nochmal in Frage stellt und womöglich auch zu einer Lösung dann kommt, wo man sagt, es gibt Pflege, die wird erbracht beruflich von Profis und dafür gibt es Leistungen unabhängig vom Ort der Leistungserbringung. Einreißen der Sektorengrenze, das wäre in diesem Bereich ganz wichtig.
Herr Ochsler, das Genossenschaftsmodell, ein Zukunftsmodell in der Pflege, wo Qualität und Bezahlbarkeit in Einklang gebracht werden kann?
Ich hoffe ja. Es wäre auch schön, wenn sich weitere Genossenschaften auf den Weg aufmachen. Es gibt ein paar Initiativen, aber auch gerade der Bereich genossenschaftliche Pflegeerbringung macht eigentlich keiner. Man braucht schon eine starke inhaltliche Motivation zu sagen, wir verzichten als Gründer sozusagen auf die finanziellen Möglichkeiten mit dem Fokus auf Gemeinwohl, aber ist sicherlich eine Sache, die von der Idee absolut Verbreitung findet.
Nun haben wir, Frau Betzing-Lichtenthaler, über die Finanzierung gesprochen, auch Stichwort Pflegeversicherung, dass da was auf den Kopf gestellt werden muss. Wie groß ist denn die Chance, wenn ich so an die Debatte um Bürgerversicherung auch im Bereich Krankenkasse zum Beispiel auch denke, wie groß ist denn die Chance, dass das in diese Richtung geht? Oder umgekehrt gefragt, wie groß ist die Gefahr, dass am Ende die gesamte Kostensteigerung dann doch wieder bei jedem Einzelnen hängen bleibt?
Also wir haben es auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern schon diskutiert. Wir haben eine ziemlich große Offenheit, was das Thema Sockel-Spitzetausch angeht und auch was das Thema Steuerzuschuss angeht. Wenn wir jetzt über Bürgerversicherung reden würden, würde ich sagen, das ist in weiter, weiter Ferne leider. Aber bei diesen zwei Punkten, glaube ich, gibt es sehr, sehr viel Bewegung, weil man wirklich auch hier die Dringlichkeit sieht, dass man was verändern muss. Man muss die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Wir müssen uns darauf einstellen, wie kann das System künftig auch bezahlbar sein. Und was der Professor Ruttgang gesagt hat, auch damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Lass doch diese Sektorengrenzen uns einreißen. Wir kennen das aus der Eingliederungshilfe, der Hilfe für Menschen mit Behinderung. Da haben wir jetzt einen personenzentrierten Ansatz. Was braucht der Mensch, unabhängig davon, ob er ambulant oder stationär untergebracht ist?
Bei der Frage, was braucht der Mensch, hieß es eben Zeit, dass man eben auch das so organisiert, dass man sagt, okay, ja, man gibt auch als ambulanter Pflegedienst da eine Stunde Zeit auch hinein. Professor Ruttgang, wie groß sehen Sie denn die Chancen aus der Wissenschaft heraus, dass die Finanzierung der Pflege tatsächlich einmal so umgedreht wird, wie Sie sich das auch als Wissenschaftler vorstellen?
Als wir damit angefangen haben, habe ich gedacht, wir sind Exoten. Inzwischen ist das eine sehr breite Debatte, weil einfach die Problematik da ist, weil die Abgeordneten auch aus ihren Wahlkreisen erfahren, hier meldet sich wieder jemand, bei mir sind gerade jetzt die Eigenanteile um 500 Euro angestiegen. Wie soll denn das gehen? Wir haben Eigenanteile 1800, 1900 Euro. Inzwischen gehen auch Paare in Pflegeheime. Die sind dann bei 3600, 3700 Euro Eigenanteilen. Das kann kein Mensch mehr tragen. Und es steht uns ja noch was bevor. Wir haben jetzt eben auch noch mal kurz gehört, Akutpflege, Langzeitpflege. Im Akutkrankenhaus verdienen Sie als Pflegekraft heute 600 Euro mehr im Durchschnitt. Wir haben eine generalistische Ausbildung eingeführt. In 3 Jahren kommen die generalistisch ausgebildeten Leute auf den Markt.
Professor
Wenn ich dann diese Differenz noch habe, geht das nicht.
Wir müssen einen Punkt machen. Gleich gibt es die Nachrichten. Die Länderzeit geht zu Ende. Wir nehmen das als Schlusswort. Ich danke Ihnen, meinen Gästen. Ich danke für viele E-Mails und auch Anrufe. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Gerne nachhörbar online im Internet. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.